Willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly, eurem News-Podcast rund ums Thema erneuerbare Energien. Ich bin Elena.
Und ich bin Julia.
Und wir blicken gemeinsam jede Woche auf die wichtigsten Entwicklungen in der Energiebranche. Basierend auf Julias gleichnamigen LinkedIn-Newsletter bringen wir euch die wichtigsten Neuigkeiten und tauchen in die Geschehnisse der Energiebranche ein.
Bei uns gibt es rechtliches Fachwissen und praktische Einblicke, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt.
Hallo liebe Julia und herzlich willkommen zurück aus deinem Urlaub zu einer ganz neuen Folge von Energiewende Weekly. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo liebe Elena. Genau, ich habe schon mal ein bisschen den Frühsommer genossen und schon ein bisschen Urlaub gemacht. Aber der Bundestag ist natürlich noch voll im Arbeitsmodus, bevor da jetzt auch bald die Sommerpause ansteht. Und die neue Bundesregierung hat jetzt noch mal ein paar Entwürfe auf den Weg gebracht.
Genau, und die wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Allen voran der Haushaltsentwurf der Bundesregierung und was dieser für die Energiewende bedeutet.
Ja, also erstmal gibt es zumindest vermeintlich eine gute Nachricht, denn wie ja schon angekündigt war, bekommt der Klima- und Transformationsfonds jetzt jedes Jahr 10 Milliarden Euro zusätzlich aus dem neuen Sondervermögen. Da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen und kommt jetzt für 2025 deswegen auf geplante Ausgaben von 36,7 Milliarden Euro. Allerdings, wer sich noch daran erinnert, haben wir, glaube ich, auch schon mal hier was zu gesagt. Es gibt auch immer noch Pläne, dann auf der anderen Seite aber andere Einnahmen für den Klima- und Transformationsfonds wieder zu streichen. Nämlich bisher waren da die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung und aus dem Emissionshandel reingeflossen. Und wenn die jetzt natürlich wegfallen, dann bringt das in der Summe ja auch nicht viel, dass es jetzt eben diese neuen 10 Milliarden gibt. Also da muss man nochmal so ein bisschen schauen, wie es unterm Strich dann rauskommt. Und was man aber jetzt schon sagen kann, großer Verlierer ist der Wasserstoff. Statt bisher 1,2 Milliarden gibt es jetzt nur noch 718 Millionen. Das sind also rund 40% weniger. Ist so ein bisschen überraschend, denn die neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die war ja bislang Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats. Und da hätte man ja irgendwie schon denken können, so jetzt geht's richtig los mit der Wasserstoffwirtschaft. Aber das ist wohl nicht der Fall. Und was auch so gut wie komplett wegfällt, sind die Förderungen für die Dekarbonisierung der Industrie. Da sollten eigentlich mal 24 Milliarden Euro bis 2046 investiert werden. Und jetzt sind es dann nur noch 2.
Ja, da scheint man den Politikwechsel ja doch sehr deutlich zu spüren, obwohl ja ursprünglich die erneuerbaren Branche eigentlich eher positiv überrascht war, als der Koalitionsvertrag veröffentlicht wurde. Haben sich da die Kritiker schon zu Wort gemeldet?
Ja, natürlich. Also die Opposition ist natürlich nicht begeistert und spricht davon, dass es eben Wahlgeschenke sind und da jetzt Löcher im Haushalt gestopft werden, statt wirklich Investitionen in die Energiewende und in den Klimaschutz zu machen. Das war ja auch so ein bisschen das große Streitthema, als es darum ging, gibt es jetzt dieses Sondervermögen, ja oder nein? Eigentlich hatte man sich dann am Ende schon festgelegt und da auch Mechanismen für etabliert, dass das Geld eben nicht für irgendwas einfach verwendet wird. Das scheint jetzt doch nicht ganz so gut geklappt zu haben. Und auch die Verbände sind da nicht begeistert. Also der BDEW zum Beispiel hat sich schon geäußert und gesagt, dass es ein völlig falsches Signal ist, gerade im Wasserstoffbereich, und dass es eben eigentlich dringend notwendig wäre, da mehr zu investieren, anstatt ausgerechnet jetzt da die Förderung zu streichen.
Und dann gab es noch eine andere Meldung zum KTF, also zum Klima- und Transformationsfonds, die in so manchen Gesichtern für Stirnrunzeln sorgte. Denn der KTF soll herhalten für die Finanzierung der Gasspeicherumlage.
Ja, genau. Das ist ja irgendwie erstmal ein bisschen eine überraschende Nachricht. Vielleicht kurz nochmal für alle, die dann nicht so super im Thema sind, was ist die Gasspeicherumlage? Die wurde 2022 eingeführt, also auch im Zusammenhang mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Man erinnert sich wahrscheinlich noch, die Gasspeicher waren damals so ein Thema und wie voll die eigentlich wirklich sind und warum sie nicht ganz voll sind und wie das alles so ist. Und dann wurde eben diese Umlage eingeführt, um sozusagen das neue Auffüllen der Gasspeicher mit zu finanzieren. Das läuft über den Trading Hub Europe und derzeit wird es kurz gesagt von den Gasverbrauchern, also von den Gaskunden finanziert, weil eben diese Kosten im Rahmen dieser Umlage dann auf die Gaskunden eben ja umgelegt werden.
Das ist für Gasverbraucher ja schon eigentlich eine gute Nachricht, aber du siehst das ja trotzdem sehr kritisch, oder Julia?
Ja, genau, denn ja, wie der Name schon sagt, handelt es sich ja eigentlich um den Klimaschutz- und Transformationsfonds. Und da sind fossile Energieträger jetzt nicht ganz so gut aufgehoben. Auch klar, dass wir jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie den ganzen Gasverbrauch in Deutschland irgendwie plötzlich wegfallen lassen können. Aber die andere Frage ist ja schon, ob man das dann aus eben einem Klimaschutzfonds zahlen muss oder sollte. Im Ergebnis ist es dann jetzt außerdem auch so, dass dann alle mittelbar zahlen und nicht nur die Gasverbraucher. Diese Umlage war schon länger in der Kritik. Das ist so im Koalitionsvertrag, ist deswegen auch angekündigt, dass sie abgeschafft werden soll. Aber ob das jetzt wirklich sein muss, dass die dann über den Klima- und Transformationsfonds abgedeckt wird, das ist ja vielleicht nochmal eine andere Frage.
Und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Thema für heute. Und zur Abwechslung ist es auch mal ein zumindest halbwegs positives. Es geht um die RED III-Umsetzung. Die geht nämlich endlich voran. Was steckt denn dahinter?
Ja, die RED III ist die europäische erneuerbare Energienrichtlinie. Das steht für Renewable Energies Directive. Und die hätte eigentlich schon längst umgesetzt werden sollen. Das war ein größeres Ding, als die in Kraft getreten ist. Man hat lange drauf gewartet. Die letzte Novelle ist schon eine ganze Weile her gewesen. Und das soll jetzt quasi einmal so die Energiewende im europäischen Rahmen einmal auf neue Beine stellen. Es gibt auch schon eine Umsetzung im deutschen Recht für Energieleitungen und für Windenergie offshore, aber der Rest, also Wind onshore und Solar und Speicher, das fehlte eben noch und Deutschland ist da auch jetzt schon im Verzug und es gibt auch schon Vertragsverletzungsverfahren, wobei man sagen muss, das gibt es fast gegen alle anderen Mitgliedstaaten auch, weil irgendwie keiner so richtig das hingekriegt hat, die Richtlinie rechtzeitig umzusetzen. Spricht vielleicht auch nicht unbedingt für die Qualität der Richtlinie, aber das ist nochmal ein anderes Thema und deswegen war es klar, dass die neue Bundesregierung da jetzt ja, sich ins Zeug legen muss. Und hat jetzt eben diesen Entwurf vorgelegt, ganz knapp vor Ablauf der EU-Notfallverordnung. Die kennen, glaube ich, alle, die so im Projektentwicklungsbereich unterwegs sind. Diese Notfallverordnung wurde ins Leben gerufen, um kurzfristig schon mal Beschleunigungseffekte zu erzielen, auf Umweltprüfungen zu verzichten und so weiter, um da eben Energiewendeprojekte schneller voranzubringen. Aber die ist jetzt ausgelaufen zum 30.06. 25 und eigentlich war natürlich der Plan, dass die quasi nahtlos dann abgelöst wird. Das hat jetzt nicht geklappt, aber deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass das Ganze jetzt schnell beschlossen wird.
Bedeutet das dann jetzt wenigstens, dass es wirklich endlich zu schnelleren Genehmigungen für Wind und Solar kommt?
Ja, das muss man so ein bisschen abwarten. Also ich bin da nicht so hundertprozentig begeistert, denn ist aus meiner Sicht so, wie es halt schon häufig war in der Vergangenheit. Klar, da sind jetzt ein paar kürzere Fristen und Erleichterungen und Vereinfachungen gerade bei Umweltprüfungen und sowas drin. Das ist natürlich alles gut und richtig, aber eigentlich die RED III, wenn man sich die mal so im Originaltext durchliest, dann hat die schon irgendwie eine Vision, kann man fast sagen, für ein umfassendes Planungssystem, um die Energiewende einmal so komplett neu und schneller aufzustellen. Und das wurde jetzt halt in Deutschland nicht so richtig umgesetzt. Also es ist wieder so ein bisschen klein-klein. Was zum Beispiel gar nicht drin steht, sind Beschleunigungsgebiete für Speicher. Das hätte man durchaus auch machen können, aber hat man jetzt bisher eben nicht. Und deswegen, ja, ist schon so ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt noch ein x-tes Beschleunigungsgesetz wird, was am Ende dann aber, ja, nicht so richtig beschleunigt.
Das war's mit dieser Folge von Energiewende Weekly. Heute mit einem kritischen Blick auf den neuen Bundeshaushalt, Gas als Klimaschutzfinanzierung und die RED3-Umsetzung. Vielen lieben Dank, Julia, für deine Einblicke.
Dir auch. Vielen lieben Dank, Elena. Und jetzt wünschen wir euch allen noch eine gute Woche. Bleibt engagiert, bleibt neugierig und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal.
Thank you.